Wer wird das alles finanzieren? Gibt es nur eine Antwort? Wir, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das gehört mit zur Ehrlichkeit dazu.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Bela Ander und Wolfgang Bosbach. 21 Stunden lang wurde gerungen. Heraus kam ein 130 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Oder wie die Welt schreibt, ein Konjunkturpaket, wie es dieses Land noch nicht gesehen hat. Das Konjunkturpaket aller Konjunkturpakete. Sowohl Wirtschaft als auch Umweltschützer zeigten sich positiv überrascht, eine seltene Symbiose. Wenn Sie das Paket bewerten könnten auf einer Skala von 1 bis 10, wo würde es landen, Herr Bosbach?
Also ich glaube, mit gutem Gewissen kann man dem Paket mindestens 9 Punkte geben. Es gibt noch die ein oder andere Unklarheit. Nehmen Sie das Thema Überbrückungshilfe und die Begrenzung auf kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, wenn ich es richtig lese, wer mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, kann davon nicht profitieren. Aber das Paket setzt viele richtige Impulse. Mit einer unbekannten Größe, wie werden die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf reagieren? Die Hoffnung ist natürlich, das gilt sowohl für die 300 Euro pro Kind als auch für die Absenkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr, sowohl der höhere als auch der ermäßigte Steuersatz, dass jetzt Kaufimpulse ausgelöst werden. Aber wer sich in Kurzarbeit befindet, wer Angst um seinen Arbeitsplatz hat oder wer als Unternehmer nicht weiß, wie es weitergeht, wird sein Geld eher zurückhalten. Deswegen kann man im Moment auch nur hoffen, dass die Impulse, die gesetzt werden durch das Paket plus Anstrengungen der Europäischen Union, dazu führen, dass die Konjunktur möglichst rasch wieder anspringt.
Wolfgang Bosbach hat eben schon Details angesprochen. Bela Ander, zunächst nochmal die Frage an Sie. Welche Note würden Sie dem Paket geben?
Ja, das Paket hat mindestens eine 8 verdient, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, Wolfgang Bosbach hat es erwähnt, die Menschen dahin zu bringen, durch diesen Impuls tatsächlich dann auch das Geld wieder auszugeben. Denn das genau ist das Problem. Wir haben gesehen, im April und im Mai haben die Menschen in Deutschland jeden 5. Euro gespart oder nicht ausgegeben. Man kann natürlich fragen, wofür auch, denn es war ja nichts geöffnet und es gab keine Möglichkeit dazu. Und die Menschen bleiben natürlich verhalten. Und darum geht es auch bei diesem Konjunkturpaket, die Menschen zu animieren, das Geld auszugeben. Aber es geht nicht so sehr um das, was drinsteht, sondern vielmehr um die Exekution, also das auch wirklich dann umzusetzen. Denn vieles von dem, was wir darin lesen, muss man ehrlich sagen, hat sich diese Bundesregierung schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Und jetzt hoffen wir, dass das ein Impuls ist, dass tatsächlich dann auch, was da drin steht, umgesetzt wird.
Sie beide haben es jetzt eben angesprochen. Es geht natürlich darum, ob die Verbraucher das annehmen und ob das Geld, das sie bekommen, ausgegeben wird und ob sie es ausgeben wollen. Aber auch darum beispielsweise die Frage, ob die Mehrwertsteuersenkung dann auch beim Endverbraucher ankommt, also ob sie weitergegeben wird. Herr Bosbach, was glauben Sie?
Oh, da wird sicherlich sehr genau hingeschaut, was der Handel, was andere Anbieter mit der Mehrwertsteuersenkung in ihren Preisen anstellen. Ich glaube, dass man sich keinen Gefallen tut als Unternehmer, wenn man denkt, oh, das ist ein hübscher Zusatzgewinn. Die Mehrwertsteuer wird gesenkt, aber den Preis werde ich lassen. Das wird auf Dauer kein Vorteil sein für die Unternehmen. Denn es werden nicht nur Verbraucherschützer, es werden unter anderem die Medien sehr genau darauf achten, ob die Preissenkung weitergegeben wird. Aber die Mehrwertsteuer wird sicherlich wieder auf den alten Satz angehoben werden. Dann stellt sich sofort die nächste Frage, benutzt man vielleicht diese Gelegenheit dann, um den Preis noch höher anzuheben als in Anführungszeichen nur auf den alten Mehrwertsteuersatz? Aber ich glaube, die Verbraucherinnen, Verbraucher, die Medien, Verbraucherschützer sind mittlerweile so sensibel, dass sie genau Obacht geben werden, ob der Zweck auch erfüllt wird, Preise zu senken.
Herr Ander, wie sehen Sie es? Wird der Preis dann auch beim Endverbraucher ankommen, der niedrigere Preis?
Das hoffe ich, aber ich habe meine Zweifel, denn normalerweise neigen Unternehmen dazu, sich das Geld dann tatsächlich selber in die Tasche zu stecken und deswegen wäre es gut, wenn Medien, soziale Medien wirklich darauf Acht geben, wo das der Fall ist und dass auch gerne auch anprangern. Ich finde, das ist durchaus legitim, denn das Geld ist ja nicht für die Unternehmen gemacht worden, sondern es ist dafür gemacht worden, um einen Impuls zu setzen und indirekt dann eben auch die Unternehmensgewinne durch mehr Nachfrage zu steigern. Aber gedacht ist es für die Verbraucher. Und mich interessiert natürlich, wie lange das werden wird, es gibt ja schon eine Diskussion darüber, ob es möglicherweise verlängert wird, diese Maßnahme. Und da bin ich sehr gespannt.
Familienbonus, Hilfen für Kommunen und keine Autoprämie für Diesel und Benziner. Das Paket trägt auf jeden Fall ganz klar die Handschrift der SPD. Haben die Sozialdemokraten sich da durchgesetzt, Herr Bosbach?
Also ich finde die Kategorie Sieger und Verlierer jedenfalls an dieser Stelle falsch. Es gibt einen Sieger und der heißt Deutschland. Für mich ist ein anderes Signal ganz wichtig, nämlich es ist noch nicht lange her, da wollten Kühnert und Co. unbedingt aus dieser großen Koalition aussteigen und das Publikum hatte eher das Gefühl, die streiten mehr, als dass sie regieren. Und spätestens bei dem Konjunkturpaket jetzt ist doch deutlich geworden, dass auch bei Meinungsunterschieden wir eine handlungsfähige, starke Regierung haben und am Ende kommt es dann nicht nur den Koalitionsparteien zugute, sondern auch dem Land insgesamt. Es war ein zähes Ringen und jede Partei wird Punkte finden, wo man sagen kann, hier haben wir uns durchgesetzt. Meine Lebenserfahrung sagt mir, die Leute interessiert nicht so sehr, wer sich wo an welcher Stelle wie durchgesetzt hat, sondern ob die Maßnahmen dem Land helfen oder nicht.
Herr Bosbach sagt, das Paket kommt ganz Deutschland zugute. Herr Ander, vielleicht können Sie uns verraten, wie man intern das bei der SPD dennoch wahrgenommen hat. Feiert man sich da doch vielleicht insgeheim ein bisschen als Gewinner?
Ja, sicherlich. Und Herr Bosbach ist ja ein erfahrener Politiker auch und deswegen ist das natürlich auch klar. Und deswegen ist die CDU auch sehr erfolgreich, weil die Muster bei ihm natürlich auf alle übertragbar sind. Wenn der Gegner gewonnen hat, dann hat das ganze Land gewonnen und man darf das nicht dem Gegner zuschreiben, diesen Gewinn. Diese Metaphern, sagen wir so, kennen wir. Legitim ist das, aber insofern muss man sagen, da haben alle an einem Strang gezogen, sowohl CDU als auch CSU und auch die SPD. Bin da bei Wolfgang Bosbach. Deutschland hat zumindest auf dem Papier gewonnen. Ob Deutschland wirklich gewinnt, liegt, ich sage es noch einmal, an der Exekution der Maßnahmen, also das durchzusetzen. Und das wird die Schwierigkeit. Und da werden wir sehen, ob das, was auf dem Papier steht, auch tatsächlich das hält, was es noch verspricht.
Richtig ist auf jeden Fall, dass die Koalition definitiv in die Zukunft investieren will, unter anderem in die Elektromobilität, die Wasserstofftechnologie, die künstliche Intelligenz, die Quantentechnologie. Die Verwaltung soll digitalisiert werden und das Gesundheitswesen verbessert werden. Das klingt umfangreich, aber naturgemäß kommt natürlich Kritik aus der Opposition. Die Maßnahmen seien insgesamt zu teuer und zu wenig zielgenau. Das Prinzip teure Gießkanne hat sich durchgesetzt, sagte der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch. Hat er recht? Und wenn ja, was ist denn überflüssig und wo steckt die Gießkanne, Herr Ander?
Ja, es ist die goldene Gießkanne, die wir hier sehen. Also es wird sehr viel Geld über eine ganze große Zahl von Maßnahmen bis hin zur Landwirtschaft ausgeschüttet. Und Sie haben, Frau Nussbaumer, die Dinge erwähnt, die wirklich in die Zukunft weisen, die Wasserstofftechnologie, die Digitalisierung in den Schulen, aber auch überhaupt der Schub, den wir kriegen sollen, bis hin zur Handy, besseren Handynetzübertragung, die Ganztagsschulen, auch die stehen drin. Also sehr viele Maßnahmen, auf die wir wirklich schon seit Jahren warten, auf den Ausbau, die aber irgendwie, zumindest hat man das Gefühl, nicht vorankommen. Da ist es so, dass das gute Maßnahmen sind die richtigen Maßnahmen, die weisen in die Zukunft. Nochmal, es wird darum gehen, dieses dann auch in die Tat umzusetzen. Denn viele von den Dingen, nur einmal der Ausbau beispielsweise der Elektromobilität, über den reden wir schon seit 4 Jahren und über den Aufbau eines E-Mobilitätsnetzes, also mehr E-Tankstellen deutschlandweit, reden wir auch schon seit langem. Hier steht nun wieder in diesem Papier, dass das Ziel ist, es stehen die Mittel drin, die dem zugewiesen sind. Nur man muss es dann auch machen.
Fakt ist auf jeden Fall, dass mit dem Programm die Sparpolitik und die schwarze Null passé sind. Die Rheinische Post schrieb dazu online, für den Augenblick werden die vielen Finanzhilfen die Konjunktur beleben. Für die Zukunft sind sie eine schwere Hypothek. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, wer zahlt das am Ende und müssen die jungen Leute in Deutschland auf ewig dafür aufkommen, Herr Bosbach?
Ich teile diese Kritik nur bedingt, wenn unausgesprochen, sagt ja der Autor diese Zeile, wenn es das Paket nicht gäbe, hätten wir viel weniger Schulden und damit auch eine geringere Belastung der jüngeren Generation. Und dieser Schluss ist wirklich ein Kurzschluss, denn das Konjunkturpaket dient ja gerade dazu, zu verhindern, dass die Konjunktur weiter abrutscht. Dann werden wir auch nicht die Steuereinnahmen haben, die wir unbedingt brauchen, und die Soziallasten werden weiter steigen. Bei der Frage, wer wird das alles finanzieren, gibt es nur eine Antwort: wir, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das gehört mit zur Ehrlichkeit dazu. Das wird einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Dieselbe Frage haben wir uns übrigens auch gestellt nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009. Anschließend hatten wir bis Corona ununterbrochen Wirtschaftswachstum und die Steuereinnahmen lagen stetig über den Prognosen. Das heißt, den Defizitismus teile ich an dieser Stelle nicht, auch wenn klar ist, wenn die Schulden steigen, ist das natürlich eine Belastung für zukünftige Generationen, wobei wir jetzt das Glück haben, dass ja die Zinsen, die wir zahlen müssen, extrem niedrig sind. Die dürften um die 0% liegen, was nichts daran ändert, dass Schulden getilgt werden müssen.
Herr Ander, wie bewerten Sie die Belastung für die nächsten Generationen?
Die sind hoch und gestern hat Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, ja gestern tatsächlich auch von Generationen gesprochen, die es belastet. Aber was ist die Alternative? Nichts tun? Mit Sicherheit nicht. Also irgendwo muss das Geld herkommen. Klar, im Moment gibt es eine gute Refinanzierungsmöglichkeit mit geringen Zinsen am Markt. Also wenn es eine Gelegenheit gibt, jetzt Geld aufzunehmen, um es sinnvoll zu investieren und diese Investitionen dann auch wirklich nachzuhalten, dann ist jetzt der Fall. Die Menschen müssen wieder Vertrauen gewinnen in die Wirtschaft und sie müssen bereit sein, ihr Geld auszugeben. Nur dann kann es gelingen, dass Deutschland eben einen Schub bekommt.
Wir wollen den Blick wenden nach Moskau. Russlands Präsident Putin ist bereits seit 2000 an der Macht. Doch das reicht ihm nicht. Er will weitere 16 Jahre lang regieren und zwar mittels einer Verfassungsreform. Die soll ihm zwei weitere Amtszeiten gewähren. Die Änderungen hat der Kreml bereits durch das Parlament und das Verfassungsgericht bestätigen lassen. Putin hat die Gesetze unterzeichnet. Fehlt nur noch das Votum des Volkes. Bis Anfang Juli soll die Bevölkerung darüber abstimmen. Würde am Ende heißen, Putin könnte bis 2036 regieren, also ganze 36 Jahre lang. Was bedeutet das für das Land und wäre Russland dann noch eine Demokratie, Herr Ander?
Ja, das bedeutet, dass es einen Präsident gibt, der bis 2036 regieren würde. Das ist das Erste. Aber Sie haben es ja ausgesprochen, es gibt hier offenbar einen Trend in der internationalen Politik. Wladimir Putin wäre nicht der Erste, der sich auf diese Art und Weise seine Regierungszeit verlängern lassen würde. Das hat bereits schon Chinas Präsident gemacht, nicht mit einem Ende, sondern der darf ja, so hat er den Volkskongress Chinas entscheiden lassen, bis auf Lebenszeit regieren. Bisher war da eine Amtszeit von 2x5 Jahren vorgesehen. Also wer weiß, was Donald Trump in der Zukunft macht. Auch in Amerika sollte er die nächste Wahl gewinnen. Aber um konkret auf Ihre Frage zurückzukommen, hier ist es so, und da muss ja erst einmal, haben Sie gesagt, auch noch das Volk entscheiden. Also es gibt hier einen Volksentscheid, den man nicht wegdiskutieren kann. Und wenn das russische Volk entscheidet, dass ihr Präsident dann tatsächlich so lange regieren soll, dann ist das auch ein Volksentscheid. Ich kenne natürlich die Kritik und nehme die auch sehr ernst. Aber in diesem Fall muss man sagen, es gibt drei verschiedene Komponenten, die dazu zu dieser Entscheidung beitragen. Und das ist durchaus eine große Masse an verschiedenen Staatsfunktionen, die diesem Vorhaben dann tatsächlich auch ihre Zustimmung gibt. Oder, das werden wir am 1. Juli sehen, wenn diese Volksabstimmung ist, eventuell auch nicht.
Es gilt als relativ sicher, dass die Verfassungsreform durch die Abstimmung geht. Herr Bosbach, was hätte das für eine Bedeutung? Wäre Russland dann noch eine Demokratie, wenn man einem Präsidenten eine so lange Amtszeit ermöglicht?
Wer die Haltung einnimmt, Mehrheit ist Mehrheit, der wird natürlich sagen, das ist eine demokratische Entscheidung. Das gilt dann sowohl für die Annahme der neuen Verfassung durch die Bevölkerung per Plebiszit. Das würde dann auch für eine Wiederwahl von Wladimir Putin gelten. Aber nach unserer Rechtsauffassung gehört zur Demokratie ja etwas mehr. Unter anderem Minderheitenrechte, dass die wahrgenommen werden können. Also nicht Mehrheit ist Mehrheit und setzt sich durch. Auch die Minderheit hat bei uns ganz bestimmte parlamentarische Rechte. Eine freie, nicht von der Regierung abhängige Presse, Demonstrationsfreiheit, keine willkürlichen Verhaftungen, rechtsstaatliche Garantien und, und. Das Problem im vorliegenden Falle ist ein anderes. Denn in Russland ist nach alter Verfassung nur einmal die Wiederwahl erlaubt. Nach neuer Verfassung auch. Also hätte Herr Putin gesagt, jeder, der nach mir kommt, darf nur einmal wiedergewählt werden, dann wäre das nicht zu kritisieren gewesen. So war die Lage vorher auch. Aber durch die neue Verfassung wird die Uhr auf Null gestellt. Er sagt, für mich gilt das nicht. Ich fange wieder bei Null an und darf daher legitimerweise zweimal wiedergewählt werden. Also hätte er gesagt, ab jetzt gilt eine neue Regel. Für mich gelten noch die alten. Und deswegen nur zwei Wahlperioden, wie beim amerikanischen Präsidenten auch, dann wäre das nicht zu kritisieren gewesen. Aber er selber nimmt sich von der alten Regel aus.
Herr Bosbach hat gerade auch schon andere Kritikpunkte angesprochen. Tiergartenmord, Cyberattacken auf den Deutschen Bundestag, Verfolgung von Homosexuellen, Oppositionellen und Journalisten im eigenen Land. Putin steht zu Recht immer wieder in der Kritik. Ihr ehemaliger Chef Gerhard Schröder verteidigt ihn. Er ist einer der wenigen, der unerbitterlich hinter Putin steht. Warum, Herr Ander?
Naja, er ist nicht einer der wenigen, Frau Mösbauer, auch wenn Sie uns das hier weismachen wollen. In aller Offenheit, Russlandversteher haben es ja generell schwer bei Bild und auch nicht einfach. Aber ich sehe auch an den Reaktionen, auch auf entsprechende Berichterstattung bei Ihnen, von Ihren Leserinnen und Lesern, dass die ein sehr differenziertes Russlandbild haben und nicht diese Kritik, diese Pauschalkritik sich zu eigen machen. Gerd Schröder verbindet eine lange Zeit der persönlichen Freundschaft mit Wladimir Putin. Er hat darüber oft gesprochen. Er stellt sich auch dieser Kritik. Aber er ist davon überzeugt, dass übrigens auch in den 60er, 70er, 80er Jahren ein gutes Verhältnis für Deutschland, auch für die deutsche Wirtschaft und auch für die Energieversorgung essentiell ist. Und er bleibt dabei, auch wenn es natürlich bei Bild vielen oder einigen nicht gefällt.
Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr, außer den Leuten bei Bild, die durchaus Kritik an Putin äußern. Herr Bosbach, können Sie es verstehen, dass man ihn immer wieder verteidigt, trotz all der Dinge, die Sie ja vorhin eben selbst auch angesprochen hatten?
Das kommt darauf an, in welchen Punkten und mit welchen Motiven. Wir haben ein überragendes Interesse an guten, stabilen Beziehungen zu Russland. Und dafür brauchen wir auch die entsprechenden Gesprächskanäle und auch gute persönliche Beziehungen. Aber wenn diese guten Beziehungen dann immer weiter gepflegt werden, wenn, nehmen Sie die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, geschwiegen wird zu glasklarem völkerrechtlichen Unrecht, dann hört bei mir das Verständnis auf. Beobachte ohnehin schon seit Jahrzehnten ein ganz interessantes Phänomen. Sie können in Deutschland jederzeit auch Großdemonstrationen gegen die USA organisieren, gegen Russland ganz, ganz schwer. Es gibt dann eher Kritik in den Medien oder von einzelnen Persönlichkeiten, als das öffentlich deutlich wird. Übrigens, das gilt nicht nur seit der Präsidentschaft des jetzt amtierenden Präsidenten Trump in den USA. Das war schon immer so. Aber wenn, was ich nicht weiß, das der Gedanke von Gerhard Schröder ist, wir brauchen gute, verlässliche Beziehungen zu Russland, könnte ich das nachvollziehen. Aber Freundschaft bedeutet für mich nicht, die Augen auch bei klarem Unrecht zuzudrücken.
Es geht weiter mit China. Recherchen der Nachrichtenagentur AP zufolge hat China der Weltgesundheitsorganisation am Anfang der Pandemie essentielle Informationen über das Coronavirus verheimlicht, mehr als eine Woche lang. Welche Konsequenzen sollte das haben, Herr Ander?
Es sollte die Konsequenz haben, dass China wirklich alle Informationen, die es hat, auf den Tisch legt. Die Schwierigkeit daran ist, dass die einen sagen, vor allen Dingen die USA, aber auch Nachrichtenagenturen oder auch Geheimdienstmitarbeiter, wie zuletzt eben ein ehemaliger Geheimdienstchef aus Großbritannien, sagen, sie hätten Erkenntnisse, entweder dass das Labor in Wuhan der Fixpunkt war, aus dem das Virus entwichen ist, auf welche Art auch immer. Erkenntnisse sollen der WHO vorenthalten worden sein. Hier braucht es natürlich Beweise, die man öffentlich macht und dann entsprechende Anklagen, entweder in direktem oder übertragenen Sinne. Und dann ist China gezwungen, sich dazu zu verhalten. Bisher erleben wir ja immer nur das Gementi, wenn die chinesische Führung sagt, nein, das war alles ganz anders. Und da muss nun wirklich auch tatsächlich auch, müssen diese Beweise vorgebracht werden, am besten auch in internationalen Organisationen angesprochen werden. Und dann muss sich China dazu verhalten, weil wir brauchen alle Aufklärung darüber, wo dieses Virus wirklich herkam, was es an Erkenntnissen wann gab, auch um uns von neuen Ausbrüchen, entweder dieser Art oder mit anderen Viren in Zukunft besser zu schützen.
Fakt ist auf jeden Fall, der geplante EU-China-Gipfel wurde verschoben. Die offizielle Begründung, die pandemische Gesamtlage. Aber es wird vermutet, dass hinter der Entscheidung wohl mehr steckt. Unter anderem eben die eben angesprochene Informationspolitik Chinas oder auch das Vorgehen in Hongkong. Was glauben Sie, welche geopolitischen Beweggründe haben diese Entscheidung beeinflusst, Herr Bosbach?
Das wird wohl richtig sein, was Sie gerade zitiert haben. Ich weiß nur nicht, ob es schlau ist. Vielleicht sollte man gerade vor dem Hintergrund der angesprochenen Ereignisse solche Konferenzen abhalten. Nicht zum Austausch von Höflichkeitsfloskeln, sondern dass dort Klartext gesprochen werden kann. Wenn man nicht miteinander spricht, wird die Lage ja nicht besser. Ich glaube, es wird höchste Zeit, im Interesse der Staatengemeinschaft das einmal anzusprechen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ist ein Thema, was die Welt nicht nur interessiert, sondern auch bewegt. Und globale Sicherheit ist ja mehr als die militärische Sicherheit. Hier geht es um die Gesundheit auf dem Globus. Ich glaube nicht, dass man mit Drohungen China beeinflussen kann. Womit sollten wir auch drohen? Es gibt auch vielfältige politische, ökonomische Verflechtungen zwischen Deutschland und anderen Staaten mit China. Also China immer wieder stellen, auch gerade vor internationalen Gremien, sie zur Stellungnahme auffordern, ist ganz wichtig. Eindruck werden wir auf China nur dann machen, wenn die Staatengemeinschaft auch in dieser Frage sich einig ist und nicht auseinanderdividieren lässt.
Bela Ander, was glauben Sie, welche oder haben geopolitische Überlegungen bei der Absage eine Rolle gespielt?
Ich weiß das nicht, aber es kann natürlich ein Grund sein. Nur das ist auf jeden Fall falsch. Ich stimme da Herrn Bosbach zu. In solchen Phasen, gerade wenn es schwierig ist, muss man miteinander reden. Dass Sie vorhin Gerhard Schröder erwähnt haben, ich darf daran erinnern, als Deutschland den EU-Ratsvorsitz hatte, ein paar Jahre ist das her und Gerhard Schröder Kanzler war, da war der Kosovo-Krieg. Die NATO hat aus Versehen die chinesische Botschaft damals in Belgrad bombardiert. Eine hochexplosive Lage im wahrsten Sinne des Wortes und hochkomplex, hochkompliziert. Gerhard Schröder ist dahin gereist nach Peking, hat das Gespräch mit der chinesischen Führung gesucht in diesen schwierigen Zeiten und die Lage, so gut es ging, damals bereinigt. Das muss man aushalten, in schwierigen Situationen auch die Dinge beim Namen zu nennen und sich zu treffen und solche Gespräche nicht verschieben oder unter einem Vorwand, wenn es denn so war, tatsächlich auf die lange Bank hinauszögern.
Seit dieser Woche ist es amtlich. Berlin kann weder Flughäfen öffnen noch schließen, denn Tegel soll nun doch, anders als angekündigt, nicht im Juni schließen, sondern vermutlich im November. Die Nachricht kam genau zum 8. Geburtstag der Nichteröffnung von BER. Welchen Rat würden Sie Berlin geben Richtung Flughäfen? Sollte man in der Hauptstadt vielleicht ganz drauf verzichten und auf Schienenverkehr umstellen, Herr Bosbach?
Also wenn man sich einmal die großen europäischen Metropolen ansieht, sie haben fast alle 2 oder sogar 3 Flughäfen. Ich glaube, man wird eines Tages bereuen, Tegel geschlossen zu haben. Aber das ist jetzt nicht unsere Entscheidung. Ich weiß auch im Moment nicht, wie sich das Offenhalten von Tegel rechtlich auswirken würde auf den Planfeststellungsbeschluss für den neuen Flughafen, der wohl am 31. Oktober eröffnet werden soll. Aber da die Wege doch ganz unterschiedlich lang bzw. kurz sind, Tegel, Innenstadt Berlin, Schönefeld, Innenstadt Berlin, bin ich mir ziemlich sicher, dass man schon nach wenigen Monaten nach der Schließung von Tegel feststellen wird, es wäre doch nicht so schlecht, wenn wir einen zweiten Flughafen in Berlin hätten mit kurzen Wegen, insbesondere für Geschäftsreisende in die Innenstadt von Berlin.
Herr Ander, Ihre Meinung zu Tegel?
Ja, ein grauenhafter Flughafen, der wirklich den Geist der 60er Jahre atmet und ausatmet auch. Und von den sanitären Anlagen bis hin zu den Warteräumen dort ist alles wirklich wie in den 70ern. Nicht schön, aber praktisch. Kurze Wege hin zum Gate und als zusätzlicher Flughafen natürlich ein absoluter Gewinn für Berlin. Ich wohne ja jetzt in München, da muss ich sagen, es ist toll. Gut, da hat man einen Flughafen, aber da fliegt es auch international. Das ist ein gutes Zeichen für eine Stadt, für so eine internationale Stadt wie Berlin. Wäre es allemal angemessen. Ich würde mir wünschen, dass Tegel weiter bleibt, aber dann bitte modernisiert und eine zusätzliche Möglichkeit bietet für all die, die ein bisschen mehr im Westen wohnen, schnell dann tatsächlich auch am Gate zu sein.
Man sieht, Tegel spaltet die Republik in Fans und Gegner. Unsere letzte Kategorie, ein Fundstück der Woche, die Vogue, eine Institution. Sie prägt Popkultur und Look und kürt Ikonen. Doch auf der Juli-Ausgabe der britischen Vogue in diesem Monat kein Model, keine Schauspielerin, keine Sängerin, sondern Helden des Alltags, Frauen in systemrelevanten Berufen. Zu sehen sind auf drei Versionen eine Hebamme, eine Zugführerin, eine Supermarktmitarbeiterin. Der Chefredakteur schreibt in dem Editorial dazu, er könne sich kein besseres Frauentrio vorstellen, um Millionen Menschen in Großbritannien zu repräsentieren. Zitat: Unsere Helden sind heute andere. Es gab eine Veränderung, zu wem wir aufschauen, wen wir bewundern, und diese Menschen müssen gefeiert werden. Zeigt das, dass Corona auch positive Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat, Herr Bosbach?
Ja, eindeutig. Vogue ist ja nun sicherlich keine Zeitschrift, die sich stark politisch engagiert und positioniert. Gerade deshalb ist das ein wichtiges Signal. Ich freue mich über eine solche Initiative. Das wird ja nicht nur hier und jetzt Aufmerksamkeit erregen, sondern international über den Tag hinaus, weil ja Vogue eine führende Modezeitschrift ist. Und danach haben Sie nicht gefragt, aber vielleicht sage ich es trotzdem. Riesenrespekt vor Oliver Pocher und seiner Frau, die gestern auf ganz andere Weise ein wichtiges und richtiges Statement durch Schweigen abgegeben haben.
Herr Ander, Ihre Bewertung des neuen Vogue-Covers?
Ja, Frau Müßbauer, wer kann da eigentlich was gegen haben und ohne sich dann einen Shitstorm einzuhandeln? Aber ich habe trotzdem was dagegen, weil ich finde es ein bisschen wohlfeil. Das hängt damit zusammen, dass man in der Modebranche vor 2-3 Jahren erkannt hat, man braucht Haltung. Also Haltung ist wichtig, auch um Mode zu verkaufen. Und sie haben seitdem so einen Trend, bei verschiedenen Events auch Haltung zu zeigen. Klima ist eine so eine Sache, Frauenrechte ist das andere. Das ist auch alles gut. Aber hier in diesem Fall ist es mir ein bisschen zu gewollt, weil Vogue hat mit diesen Menschen eigentlich nichts am Hut. Die sind weder in der Lage, sich die Mode zu leisten, zumindest generell von den Gehältern, die sie bekommen als Krankenschwester oder Pflegekraft, noch tummeln die sich in den Magazinen in der Regel. Also hätte man vielleicht eine Modestrecke gemacht mit denen und sie dann eingebunden, ihnen am Ende dann auch die Kleider geschenkt oder die Sachen, dann wäre das eine gute Aktion gewesen. So ist das ein bisschen Gutmenschentum auf die Mühlen derer, die sich normalerweise mit weniger gesellschaftlich kritischen Fragen befassen.
Es war eine ereignisreiche Woche in Berlin mit dem Ergebnis eines Riesenkonjunkturprogramms. Deswegen abschließend jetzt die Frage, wer hatte Ihrer Meinung nach denn die schlimmste Woche in Berlin, Herr Bosbach?
Ich fürchte die Gesundheitssenatorin von Berlin, die muss ja bei den Bildern vom Landwehrkanal bei der überschäumenden Lebensfreude, aber wenig Abstand, wirklich eine Schnappatmung bekommen haben.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Herr Ander?
Ich schätze Hildegard Müller, die Chefin des Verbands der Automobilindustrie, die natürlich gekämpft hat um Abwrackprämien und Neukaufprämien auch für die normalen Verbrennungsmotoren, sich nicht durchgesetzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Automobilindustrie erfreut ist über dieses Gebaren und sie das sicherlich auch gegenüber ihr artikuliert hat. Ich denke, für mich ist das die Verliererin der Woche.
Kann man nur hoffen, dass es für alle ein entspanntes Wochenende wird. Und damit würde ich Sie auch verabschieden. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten und bis zur nächsten Woche. Das war der Klartext.
Schönes Wochenende. Alles gut.
Tschüss, alles Gute.